Hallo und herzlich willkommen bei LoRa München auf der 92.4. Heute mit unserer ersten Sendung aus der Reihe Blick hinter die Kulissen. Akteurinnen, Wege und Stationen des fairen Handels. Mit dieser Sendereihe wollen wir den fairen Handel wieder stärker ins Bewusstsein der Verbraucherinnen rücken. Von München soll kein Schaden ausgehen. So heißt seit vielen Jahren ein Leitspruch der Stadt. Man könnte ihn auch mal positiv, wenn auch etwas hölzern formulieren, von München soll großer Nutzen ausgehen. Das soll die Leitlinie dieser Sendereihe sein und Initiativen dazu wollen wir immer wieder vorstellen. Aber wir wollen natürlich auch über den Münchner Tellerrand hinausschauen. Mit Produzentinnen, Importeuren, Händlerinnen, Verbänden, Siegelorganisationen, Läden und Verkaufsstellen, der engagierten Zivilgesellschaft und Verbraucherinnen werden wir über die Situation im fairen Handel diskutieren, hinter die Kulissen blicken und wichtige Themen und Kontroversen besprechen. Natürlich geht es nicht, ohne die Produkte des fairen Handels vorzustellen und nicht ohne zu klären, was den fairen Handel ausmacht. Und es geht auch nicht ohne das Thema, welches die Welt seit Anfang 2020 in Atem hält. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf alle Bereiche und Akteure des fairen Handels werden sicher in jeder Sendung Thema sein. So auch in dieser. Denn die Sendung heute schaut zurück auf die Corona-Krise, wo wir hoffentlich das Schlimmste überstanden haben. Wir wollen wissen, wie es dem fairen Handel hierzulande in den vergangenen 16 Monaten ergangen ist. Darüber haben wir mit Leonie Müller vom Weltladen München in Haidhausen gesprochen. Wir hören dazu auch Dieter Oberrat von Fairtrade Deutschland. Das ist die Organisation, die das bekannte Fairtrade-Siegel vergibt. Dieter Oberrat informiert uns darüber, ob in der Krise der Handel mit Produkten mit dem Fairtrade-Siegel zurückgegangen ist und wie es um die verschiedenen Akteurinnen des fairen Handels steht. Außerdem schauen wir auf das Handelsunternehmen GEPA. Die GEPA ist der größte europäische Importeur fair gehandelter Lebensmittel und Handwerksprodukte aus den Ländern des globalen Südens. Von Vertreterinnen der GEPA erfahren wir, wie das Unternehmen und ihre Handelspartnerinnen durch die Krise gekommen sind.
Hier ist LoRa München auf der 92.4.
Bevor wir richtig einsteigen, gilt es noch zu klären, was ist denn überhaupt der faire Handel? Im Jahr 2001 haben sich 4 internationale Dachorganisationen des fairen Handels auf folgende gemeinsame Definition verständigt.
Der faire Handel ist eine Handelspartnerschaft, die auf Dialog, Transparenz und Respekt beruht und nach mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel strebt. Durch bessere Handelsbedingungen und die Sicherung sozialer Rechte für benachteiligte Produzentinnen und Arbeiterinnen, insbesondere in den Ländern des Südens, leistet der faire Handel einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung. Fairhandelsorganisationen engagieren sich gemeinsam mit Verbraucherinnen für die Unterstützung der Produzentinnen, die Bewusstseinsbildung sowie die Kampagnenarbeit zur Veränderung der Regeln und der Praxis des konventionellen Welthandels.
Und wie der faire Handel in der Praxis funktioniert, darum soll es heute gehen. Wir beginnen die Sendung mit den Weltläden, genauer gesagt mit dem Weltladen München in Haidhausen. Zunächst, was ist das überhaupt, ein Weltladen, von denen es in Deutschland ungefähr 900 gibt? Auf Wikipedia ist zu lesen:
Ein Weltladen ist ein Fachgeschäft für fairen Handel. Ziel der Weltläden ist es, zu mehr Gerechtigkeit in den Handelsbeziehungen zwischen den Ländern des globalen Südens und des Nordens beizutragen. Um dieses Ziel zu erreichen, verkaufen Weltläden Produkte aus fairem Handel.
In München gibt es 4 Weltläden. Einen wollen wir Ihnen heute vorstellen, den Weltladen München in Haidhausen. Der ist kürzlich umgezogen, allerdings nur 50 Meter weiter in die Weißenburger Straße 18. Eine große Veränderung gibt es aber doch. Die Ladenfläche hat sich verdreifacht. In der Corona-Krise das Geschäft ausbauen, das dürften sich nicht viele trauen. Ein Grund für uns, im Weltladen mal vorbeizuschauen. Dort haben wir mit Leonie Müller gesprochen. Sie ist seit März Leiterin des Weltladen München und insgesamt seit 4 Jahren dabei. Sie erläutert uns, was sich im Laden verändert hat, welche fair gehandelten Produkte angeboten werden, wie es ihnen in der Corona-Krise ergangen ist und natürlich, warum der Weltladen umgezogen ist.
Man merkt gerade ganz deutlich auch jetzt in der Krisenzeit, dass die Menschen einfach bewusster und moralisch vertretbarer konsumieren möchten. Und dementsprechend wächst auch die Nachfrage nach fair gehandelten und biologisch produzierten Produkten. Das ist ein Grund dafür, dass wir uns vergrößern wollten. Der andere Grund ist, dass auch auf Seiten der LieferantInnen das Sortiment wächst, das Angebot wächst. Und ja, der Umzug bietet uns jetzt die Chance, beides zusammenzubringen und der Nachfrage und dem Angebot einfach gerechter zu werden.
Das klingt alles sehr positiv. Meine nächste Frage wäre eigentlich gewesen, ist das nicht eine gewagte Entscheidung gewesen, in der Krise einen solchen Sprung zu machen und die Ladenfläche zu verdreifachen? Aber das Geschäft läuft gut, so wie sich das anhört, oder?
Ja, ist eine berechtigte Frage. Definitiv in der Krise sich zu vergrößern, birgt ein Risiko. Das ist einfach so. Hinter der Entscheidung stehen aber gute Zahlen und ja, wir haben eine sehr, sehr treue Stammkundschaft, die uns auch durch die Krisentage getragen hat. Sehr informierte Stammkundschaft und wir gucken jetzt mal, wie das Ganze anläuft. Wir haben schon viele positive Reaktionen. Das motiviert dann natürlich total, wenn man im Geschäft hört, wow, schön, endlich mal gute Nachrichten in so einer Zeit. Das ist einfach schön, das zu hören.
Dann schauen wir doch mal zurück auf ein Jahr Corona-Pandemie, noch ist sie nicht ganz vorbei, aber es sind schon sehr positive Anzeichen, dass es vielleicht ein Ende haben wird. Wollen wir es mal hoffen. Wie sind denn, Sie haben die Stammkunden erwähnt, wie sind die denn an Ihre fair gehandelten Produkte gekommen im Lockdown zum Beispiel?
Also dadurch, dass wir schon seit über 30 Jahren als Lebensmittelgeschäft eingetragen sind, hatten wir das Glück, dass wir auch im Lockdown geöffnet hatten. Natürlich haben wir ein Hygienekonzept ausgearbeitet und das hat sich tatsächlich auch bewährt. Also ich bin sehr, sehr froh, dass sich jetzt zum Beispiel in unserem Team auch niemand angesteckt hat und dass wir auch unsere Kundschaft so gut wie möglich schützen konnten. Es war natürlich, also das kann man jetzt auch nicht beschönigen, es war eine sehr anstrengende Zeit für alle Beteiligten, also sowohl aus Kundenperspektive als auch aus Verkaufsperspektive. Und wir sind wirklich wahnsinnig froh, dass es jetzt aufwärts geht und es Lockerungen gibt, definitiv.
Haben Sie irgendwie mit Abholservice, Lieferservice gearbeitet oder haben Sie Ihren Online-Auftritt vielleicht ausgebaut?
Also wir haben angeboten, dass KundInnen ihre Produkte abholen können, wurde ein wenig wahrgenommen. Also die meisten Kunden sind dann tatsächlich doch einfach hier dann auch hergekommen und haben sich entsprechend mit Corona-Test bzw. Terminvergabe dann auch im Laden umsehen können. So haben wir das gehandhabt. Das gab das Angebot schon, ja.
Okay, die Kundinnen sind das eine, das andere sind die Lieferantinnen und die Produzentinnen. Da konnte ich in den vergangenen Wochen, Monaten immer mal wieder hören, dass es zu Engpässen kam. Konnten Sie das auch feststellen, dass in Ihrem Sortiment das Angebot dann doch kleiner war, weil vieles nicht geliefert werden konnte oder weil vielleicht auch die Produzentinnen nicht produzieren konnten?
Also die Auswirkungen werden wir tatsächlich erst in den kommenden Monaten sehen. Was tatsächlich der Fall war, war im Ostergeschäft, dass da eben manche Produkte einfach nicht rechtzeitig vor Ostern da waren. Ist aber auch so ein bisschen im Fernhandel natürlich die Überzeugung, dass man dann diese Aufträge nicht storniert, sondern die dann aufrecht erhält, sodass die ProduzentInnen, Bauern und Bäuerinnen dann auch ihre Arbeit weiter erhalten können. Und ja, dementsprechend kamen auch ein paar Osterartikel dann zu spät. Gut, die werden dann halt nächstes Jahr im Verkaufsraum sein.
Sie haben jetzt die Osterartikel angesprochen, da können wir gleich noch drüber sprechen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was sich da jetzt alles im Laden inzwischen findet, wenn der dreimal so groß ist. Dann wird sich ja die Produktpalette erweitert haben. Sollen wir mal rumgehen, ganz kurz?
Ja.
Okay, da sieht man es natürlich schon, was da wohl dazugekommen ist. Eine ganze Menge an
Kleidung. Genau, also wir haben sehr viel faire und Bio-Kleidung im Sortiment aufgenommen. Aus Ghana, Indien und Nepal aktuell.
Was ist da das Highlight? Was wird da am meisten gekauft?
Tatsächlich die T-Shirts aus Indien. Das sind relativ schlichte, zurückhaltende T-Shirts in schönen, dezenten Farben. Und die werden gerade aktuell jetzt in den sommerlichen Temperaturen am besten angenommen.
Jetzt kennt man das ja, T-Shirts von den ganzen Billig-Discountern kosten so zwischen 5 und 8 Euro. Was kostet ein T-Shirt im Fairhandelsladen?
Das geht bei 19 Euro los bis 25 ungefähr. Ja.
Also es ist nicht die Welt. Okay, schauen wir weiter. Was gibt's noch?
Ja, hier auf der anderen Seite haben wir unseren Schmuck. Das ist fair gehandelter Schmuck aus Mexiko, Kolumbien und Indien. Ja, hier sind wir in unserem Lebensmittelbereich. Wir haben sehr viel Kaffee, Tee und Schokolade. Was mir besonders am Herzen liegt, sind zum Beispiel die Produkte, die im Ursprungsland produziert werden, wie zum Beispiel manche Schokoladensorten oder manche Tee- oder Kaffeesorten dann auch.
Jetzt muss ich dazu sagen, vorhin waren wir im, wie nennen Sie das, Hinterraum wahrscheinlich. Also erst so in der Mitte ist die Kleidung. Dann waren wir jetzt hinten bei den Lebensmitteln. Und was gibt's jetzt hier alles im Vorderraum, wo auch die Schaufenster sind?
Hier ist unser Wellness- und Wohnbereich. Wir haben viele Seifen. Wir haben Futas, die kommen aus dem Hammam-Badebereich. Also kann man jetzt auch schön zum Baden verwenden. Und handgeschöpftes Papier haben wir auch aus Nepal und Indien.
Was macht noch mal?
Hängematten ist jetzt auch gerade die Zeit und ganz viele Kerzen, Räucherstäbchen, alles, was so ein bisschen ja, zum Wohlfühlen zu Hause beiträgt.
Wenn man jetzt die Produkte vom ganzen Laden anschaut, insbesondere natürlich die Lebensmittel, wie hoch ist der Bio-Anteil inzwischen bei den fair gehandelten Produkten bei Ihnen?
Ungefähr 70% bis 80% sind auch bio-zertifiziert.
Also zwei Drittel, über zwei Drittel?
Genau.
Und Tendenz? Weiter steigend?
Ja, Tendenz steigend. Wir haben jetzt erst ein neues Honigsortiment aufgenommen. Die Honige waren früher nicht biozertifiziert. Jetzt sind sie zum Beispiel alle biozertifiziert. Obwohl der Inhalt derselbe ist. Es ist halt teilweise einfach dann eine Frage der Zertifizierung.
Jetzt ist der Weltladen München die vierte Filiale der Weltladenbetreiber EG. Sie sind also Teil einer Genossenschaft. Was ist da mit dabei? Was hat es mit dieser Genossenschaft auf sich? Welche Läden machen denn da noch mit?
Also die Weltladenbetreibergenossenschaft hat sich zum Ziel gesetzt, den fairen Handel einfach weiter ins Bewusstsein zu rücken, neue Weltläden zu gründen bzw. diese auch zu professionalisieren, weil am Ende des Tages kommt es ja den Handelspartnerinnen vor Ort dann einfach zugute, wenn sie dort ihre Produkte produzieren können, einen Arbeitsplatz haben unter fairen Bedingungen. Das ist das Ziel der Weltladenbetreibergenossenschaft. Und aktuell gibt es 4 Geschäfte. Wir sind hier in München. Dann gibt es auch einen in Frankfurt, in Rheine und in Weinheim.
Dabei soll es aber nicht bleiben, sondern es soll mehr werden.
Genau, das ist natürlich das Ziel, einfach den Fernhandel zu vergrößern, den Anteil davon. Ja.
Noch letzten Bereich, auf Ihrer Internetseite habe ich auch lesen können, dass Sie ehrenamtliche Mitarbeiterinnen suchen. Was muss ich denn können, um hier im Weltladen mitmachen zu dürfen?
Also vor allem einfach erstmal das Interesse und die Motivation mitbringen. Wir sind ein ganz tolles Team aus Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, Geschichten, Erfahrungen. Hier kommt auch alt und jung zusammen so, und das finde ich immer total schön, dass man sich da über verschiedenste Themen austauschen kann und gleichzeitig ein gemeinsames Ziel hat und eine gemeinsame Vision, den Fernhandel, also den Handel fairer zu machen weltweit.
Und wenn man jetzt Interesse hat, einfach mal anrufen und dann geht's weiter.
Genau, wenn man Interesse hat, einfach mal durchrufen, dann machen wir ein kleines Kennenlernen aus und ja, dann kann man mal gucken.
Soweit Leonie Müller, Leiterin des Weltladen München in Haidhausen. Der Weltladen ist kürzlich umgezogen. Sie finden ihn nun in der Weißenburger Straße 18, nur 50 Meter entfernt vom alten Standort. Und falls Ihnen Haidhausen zu weit ist, in München gibt es noch weitere Weltläden, zum Beispiel den Feldmochinger Weltladen in der Josef-Frankel-Straße 58, das Verkauf-Handelskontor in der Brecherspitzstraße 8 und den Fair-Weltladen München-Pasing am Pasinger Bahnhofsplatz 4. Der Weltladen im Eine-Welthaus in der Schwanthaler Straße 80 hat zum 31. Mai den Betrieb eingestellt.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Nach dem Weltladen in München schauen wir jetzt auf das Handelsunternehmen GEPA. GEPA, The Fair Trade Company, ist der größte europäische Importeur fair gehandelter Lebensmittel und Handwerksprodukte aus den Ländern des globalen Südens. Das Unternehmen beliefert Weltläden sowie Supermärkte und Bioläden. GEPA ist die Kurzform für Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten Welt. Und auch bei der GEPA hat die Corona-Pandemie ihre Spuren hinterlassen. Gerechtigkeit in Krisenzeiten, fairer Handel wird noch wichtiger, so lautete das Motto der diesjährigen Jahrespressekonferenz. Aber noch mehr als Corona treibt die GEPA die Klimakrise um, wie wir gleich erfahren werden. Zunächst blickte der kaufmännische Geschäftsführer der GEPA, Matthias Kroth, auf das Jahr 2020 zurück.
Wir hatten auf der Basis eines sehr guten Ergebnisses von 2019 mit einem Überschuss vor Steuern von ungefähr 1,6 Millionen eine sehr ambitionierte Wirtschaftsplanung für das Jahr 2020 verabschiedet. Wir sind dabei von nochmaligen Umsatzsteigerungen über alle Vertriebsbereiche hinweg insgesamt von Umsatzsteigerungen in etwa von 5 Millionen Euro ausgegangen und wollten auch nochmal das Planergebnis moderat steigern. Der Verlauf des ersten Quartals war wirklich außerordentlich gut. Wir haben in den ersten 10 Wochen des laufenden Jahres 2020 diesen ambitionierten Plan sogar noch weit überschritten, lagen temporär 10% über dem geplanten Umsatz. Und circa ab Mitte März gab es ja seitens der Regierung diese Maßnahmen, wo Gastronomiebetriebe, Shops, weitere öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen und dergleichen mit Zugangsbeschränkungen versehen wurden. Und seit diesem Zeitpunkt hat sich der Geschäftsverlauf für uns schon wirklich auch deutlich verändert. So mussten wir im April und im Mai gegenüber dem Vorjahr deutliche Umsatzeinbußen von etwa 20% hinnehmen. Das war der Zeitpunkt, wo wir auch die Pressekonferenz im letzten Jahr hatten. Diese Situation war von unserer Seite von hoher Unsicherheit geprägt. Einige von Ihnen werden sich an die Kernaussagen der Pressekonferenz im letzten Jahr erinnern. Wir hatten damals gesagt, dass wir uns für die Krise sehr gut aufgestellt sehen. Hintergrund dafür waren verschiedene Faktoren. Wir hatten zum einen gesagt, dass wir eine hervorragende Liquiditätssituation vorweisen können. Wir hatten aber auch gesagt, dass durch die Gewinntesaurierungspolitik unserer Gesellschafter die guten ansprechenden Ergebnisse der Vorjahre zu einer außerordentlich guten bilanziellen Situation geführt hat, mit einer Eigenkapitalquote im Jahresabschluss 19 von ungefähr 40%. Und wir haben sicherlich auch ein Stück weit von der Diversität unserer Vertriebswege profitiert. Von daher hat man damals wirklich zuversichtlich in das Jahr geschaut, aber zu erkennen gegeben, dass es natürlich auch mit einer gewissen Unsicherheit verbunden war. Keiner von uns konnte zum Zeitpunkt der letzten Pressekonferenz im Mai abschätzen, wie die Entwicklung wirklich weitergeht. Und wir hatten damals vor diesem Hintergrund gesagt, dass wir es angesichts dieser Entwicklung der letzten Wochen es für einen Erfolg betrachten würden, wenn wir keinen Verlust erleiden. Der tatsächliche Geschäftsverlauf in 2020 war weit besser. Wir konnten nicht zuletzt durch ein sehr, sehr starkes letzte Quartal, konnten wir den Umsatz gegenüber 2019 sogar noch um 0,5% auf 81,1 Millionen steigern. Dieser Großhandelsumsatz bedeutet zu Endverbraucherpreisen in etwa einen Umsatz von knapp 104 Millionen. Wie ist uns das gelungen? Nun, wir hatten natürlich drastische Einsparungen gegenüber den Planungen, auch bei den ganzen Werbekosten, bei den Reisekosten. Nachvollziehbarerweise konnten ja etliche geplante Veranstaltungen, Messen, sonstige Aktionen und Werbeveranstaltungen einfach nicht durchgeführt werden. Wir hatten signifikante Einsparungen bei den Reisekosten und wir haben darüber hinaus nicht unerhebliche Einsparungen realisiert, dadurch, dass wir in dem Zeitraum von April bis September bis zu 50% der Belegschaft in unterschiedlichem Umfang in Kurzarbeit geschickt haben. Um die Einkommenseinbußen für die betroffenen Mitarbeiter weitestgehend zu kompensieren, haben wir in diesem Zeitraum zusätzliche Zuschüsse gezahlt, die bis zu 16% des Nettoausfallentgeltes der betroffenen Mitarbeiter ausgemacht haben. Und von daher waren wir insgesamt wirklich da ganz gut unterwegs. Und diese Maßnahme hatte auch erfreulicherweise innerhalb der Belegschaft großen Zuspruch.
Sagt der kaufmännische Geschäftsführer der GEPA, Matthias Kroth. Der Geschäftsführer Marke und Vertrieb, Peter Schaumberger, fasst daher zusammen.
Wir sind nach ersten Zweifeln, nach Eintritt der Krise, aus unserer Sicht gut durch dieses Corona-Jahr gekommen. Wir haben den Umsatz stabil halten können, allerdings mit sehr großen Verschiebungen zwischen verschiedenen Vertriebsbereichen. Und dass wir in der Summe sozusagen den Umsatz halten konnten und sogar leicht steigern konnten, zeigt, dass die GEPA sehr solide, sehr gesund, sozusagen resilient aufgestellt ist durch diese breite Distribution, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten erarbeitet haben.
Sagt Peter Schaumberger, der dann noch darauf hinwies, dass ohne die vielen engagierten Verbraucherinnen die GEPA das letzte Jahr nicht so gut überstanden hätte. Und auch für das aktuelle Wirtschaftsjahr 2021 zeigte sich der kaufmännische Geschäftsführer der GEPA, Matthias Groth, optimistisch. Er geht davon aus, dass die GEPA weiterhin gut durch die Corona-Zeit kommen wird und auch die besonders vom Lockdown betroffenen Bereiche außer Hausservice sowie Weltläden und Aktionsgruppen wieder aufholen können. Bemerkenswert findet Groth
die sehr, sehr enge Zusammenarbeit, die wir mit unseren Handelspartnern gepflegt haben. Sie müssen sich vorstellen, dass unsere Handelspartner nicht nur von Corona betroffen waren, sondern teilweise auch noch zusätzlich von Naturkatastrophen belastet waren, wie zum Beispiel irgendwelche Fluten oder die Straßen zerstört haben oder absinkende Berghänge und dergleichen. Es hat sich wirklich gezeigt, wie eng die Verzahnung mit unseren Handelspartnern ist. Unsere Handelspartner haben selbst in diesen so schwierigen Zeiten wirklich alles dafür getan, um für uns die Lieferfähigkeit der Rohware sicherzustellen. Wir wiederum haben von unserer Seite einiges getan, um Handelspartner zu stützen. Zum Beispiel insbesondere haben wir finanzielle Hilfen gestartet. Wir haben aber auch weitere Beratungsleistungen in Richtung Qualitätsmanagement und auch in Richtung Wechselkursrisiken, Aufklärung darüber gestartet. Wir haben vor allen Dingen, und das finde ich auch sehr bemerkenswert, wir haben nicht, wie das an anderer Stelle sicherlich vielleicht hier und da praktiziert wurde, nicht jetzt irgendwie Bestellungen storniert, sondern ganz im Gegenteil, wir haben diese sogar noch ausgeweitet, um den Handelspartnern entsprechende Planungssicherheit zu geben. In 2020 haben wir ungefähr ein Einkaufsvolumen beim Kaffee von 26,4 Millionen Euro realisiert, im Food-Bereich von ungefähr 25,3 und im Non-Food-Bereich von über 1 Million. Und von diesen 2.500 Tonnen Kaffee-Einkaufsvolumen haben wir durchschnittliche Preise zwischen 190 und 300 US-Dollar für 100 amerikanische Pfund gezahlt. Der Börsenpreis für Arabica-Kaffee in 2020 lag durchschnittlich bei 111 Dollar für 100 amerikanische Pfund. Das heißt, wir haben wirklich auch eine große Hilfestellung gegeben, dadurch, dass wir diesen durchschnittlichen Börsenpreis bei unseren Zahlungen zwischen 70% und 170% erhöht haben.
Das war der kaufmännische Geschäftsführer der GEPA, Matthias Groth. Kommen wir zum zukünftigen mehrjährigen Schwerpunkt der GEPA. Es geht um Climate Justice, um Klimagerechtigkeit. Peter Schaumberger.
Es gibt keine Klimagerechtigkeit ohne Handelsgerechtigkeit. Gerade in den Krisenzeiten hat es sich deutlich gezeigt, dass fairer Handel noch wichtiger wird, da dadurch unsere Partner im globalen Süden sowohl in der Corona-Krise als auch in der eigentlich viel größeren und uns noch lange Jahrzehnte beschäftigenden Klimakrise wichtig ist. Nur so können die Menschen am anderen Ende der Lieferkette, unsere Kleinbauern im Süden, dem Klimawandel trotzen. Denn sie leiden am stärksten. Und hier, denke ich, kann man schon von einem Klimakolonialismus sprechen. Die reichen Länder, die industrialisierten Länder des Nordens, sind hauptverantwortlich für die Emissionen, ja, und für den CO2-Ausstoß. Während die Länder des Südens und die agrarisch geprägt sind, nach wie vor allem darunter leiden müssen und insbesondere natürlich die jetzt schon Benachteiligten darunter leiden müssen. Von daher finden wir, dass man diesem Klimakolonialismus eine Klimagerechtigkeit entgegensetzen muss und halten dies für eine große Aufgabe des fairen Handels. Unsere Partner im Süden haben viele Probleme und sie haben kaum Zugang zu eigenem Land, zu erschwinglichen Produktionsmitteln, die fehlende Infrastruktur. Hier gibt es noch so viel zu tun und dafür wollen wir uns einsetzen.
Sagt der Geschäftsführer Marke und Vertrieb Peter Schaumberger. Andrea Fütterer, Leiterin der Abteilung Grundsatz und Politik, führt danach aus, wie das Konzept Klimagerechtigkeit der GEPA aussieht.
Klimaneutralität ist ja eine Komponente von dem Konzept der Klimagerechtigkeit. Und bei der Neutralität geht es halt darum, dass unvermeidbare Emissionen sowohl reduziert werden, aber eben, was dann gar nicht zu vermeiden ist, auch kompensiert wird. Und das ist natürlich auch ein stark technischer Ansatz. Bisher haben wir ja schon seit mehreren Jahren als GEPA uns da engagiert. Schon 2011/12 haben wir das erste Mal den CO2-Fußabdruck der GEPA gemessen. Und als Konsequenz darauf unterstützen wir seitdem auch ein Aufforstungsprojekt von Alter Trade auf den Philippinen, unserem Handelspartner für den Muscovado-Zucker. Ein anderes Beispiel ist, seit 2019 haben wir den CO2-Fußabdruck der Schiffsemissionen des gesamten Kaffeetransports gemessen und gleichen das auch aus. Was für uns am allerwichtigsten bei dem Thema ist, dass alle Aktivitäten, die wir machen, dass die tatsächlich auch wiederum den Handelspartnern zugutekommen. Und deswegen sind wir gerade aktuell dabei, mit der Klimakollekte, die unser Partner bei dem Thema ist, und TPI in Indien zu eruieren, ob es möglich ist, ein Projekt zur Kompensation mit TPI zusammen aufzubauen. Das nennt man ja Insetting, wenn man in der eigenen Lieferkette Emissionen ausgleichen kann. Insgesamt geht der Ansatz von der GEPA natürlich über Klimaneutralität hinaus, weil das ja eben nur ein Aspekt ist der Klimagerechtigkeit und wir auch diesen ganzheitlichen Blickpunkt und die ganzheitliche Sicht auf das Thema Klimakrise und Klimagerechtigkeit haben und auch auf verschiedensten Ebenen da arbeiten und uns einsetzen wollen, um da einfach dem etwas entgegensetzen zu können. Da gehört natürlich, wie ich eben schon gesagt, dazu, dass wir Aktivitäten reduzieren wollen, auch schauen, wo kann man Aktivitäten vermeiden. Dann natürlich das Thema der Emissionen und der Kompensation. Aber es geht eben auch darum, zukunftsgerichtet noch stärker zu gucken, was können wir zum Beispiel machen im Bereich auf die Landwirtschaft. Also die Förderung von biologischer Landwirtschaft ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Wir schauen auch, was können wir im Bereich regenerative Energien machen, ändern, neu einführen. Aber es geht natürlich auch um die Ebenen von Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit und ganz wichtig der politischen Lobbyarbeit. Das ist also so der gesamte Rahmen, den wir sehen, um Klimagerechtigkeit auf allen Ebenen erreichen zu können. Das alles machen wir natürlich in Kooperation mit unseren Handelspartnern und auch mit weiteren Kooperationspartnern, wie zum Beispiel der Klimakollekte. Und insgesamt ist es für uns halt wichtig, dass wir uns auf den Weg begeben, klimafreundlich und klimagerecht zu sein in unserem gesamten Wirken und Arbeiten.
Sagt Andrea Fütterer, Leiterin der Abteilung Grundsatz und Politik, die zum Schluss noch einmal auf die Auswirkungen der Corona-Krise zu sprechen kommt. Dazu liest sie aus einer E-Mail vor, die sie von einem indischen langjährigen Handwerkspartner bekommen hat.
Die letzten Tage waren ein Albtraum, wie wir ihn noch nie zuvor erlebt haben. Was für ein beispielloses Unglück, der Höhepunkt der Hilflosigkeit, wenn das Leben keinen Wert hat und Menschen ohne Sauerstoff sterben und keine medizinische Versorgung haben. Wie sieht es erst mit den anderen Menschenrechten aus? Es belastet uns enorm emotional. Die Covid-19-Fälle haben in den letzten Wochen wahnsinnig zugenommen und haben unser Leben erschüttert. Der Lockdown wurde erneut bis Mitte Mai verlängert, ein schwerer Schlag für das normale Arbeitsleben. Mehrere Freunde, Verwandte, Handwerkerinnen, Bekannte und Kolleginnen sind an dem Virus erkrankt, einige davon schwer, einige sind auch gestorben. Und obwohl Sauerstoff importiert wird, gibt es immer noch einen Mangel an Sauerstoff, was den Preis auf dem Schwarzmarkt in die Höhe treibt. Glücklicherweise haben wir 2 Sauerstoffflaschen und damit konnten wir einigen wenigen Menschen helfen, aber das ist alles andere als ausreichend. Wir versuchen, mit den verfügbaren Mitteln zu helfen. Das Bezahlen von Medikamenten und der Online-Gebühren für die Ärzte ist in der Tat sehr teuer. Im Tara-Gesundheitszentrum haben wir mehrere Covid-Patienten mit Symptomen, aber niemand weiß das genau, da sie sich nicht testen können. Einen Platz in allgemeinen Krankenhäusern zu bekommen, ist zurzeit unmöglich. Wir bieten ihnen Erste Hilfe an und das ist bis zu einem gewissen Grad hilfreich. Nochmals vielen Dank für eure Sorge. Es ist sehr schade, dass die Arbeit hier wieder unterbrochen ist und die Werkstätten geschlossen sind. Es ist ein Rückschlag, besonders weil wir uns bemüht haben, wieder zum normalen Arbeitsleben zurückzukehren. Wir hoffen, dass sich die Situation in naher Zukunft verbessern wird. Aber tief im Inneren habe ich ein schlechtes Gefühl und es ist schwierig, optimistisch zu bleiben. Bleibt gesund und sicher. Viele Grüße, Moon. Ja, was machen wir jetzt, um uns auch von solchen Nachrichten, die ja wir und andere auch erhalten, nicht, ja, um damit einfach nicht nur in Frustration und Lethargie zu versinken? Unsere Antwort ist einfach, wir müssen weiterarbeiten, wir müssen unsere Arbeit im fairen Handel so gut wie möglich machen. Wir helfen natürlich durch unsere ganz normalen Aktivitäten, die Fairhandelsbedingungen, die ja für uns Normalität und Alltag sind, wie zum Beispiel eben keine Stornierung von Aufträgen, keine Vertragsstrafen bei Lieferverzögerungen, die Vorfinanzierung, die wir als GEPA auch noch ausgeweitet haben und die Zeiträume verlängert haben. Das sind eben ganz praktische Sachen zum Support für Handelspartnerorganisationen. Aber gleichzeitig braucht es natürlich auch Geld, logischerweise, um die verschiedensten Aktivitäten durchführen zu können, um eben Hygienemaßnahmen durchführen zu können, um Materialien kaufen zu können, um Präventionsmaßnahmen, Abstandsregelungen und so weiter alles einhalten zu können. Und natürlich auch mittelfristig, um die Arbeitsplätze von den Kolleginnen und Kollegen im Süden zu sichern. Deswegen haben wir eben mit verschiedenen Maßnahmen uns da engagiert. Zum einen ist der GEPA Handelspartnerfonds im letzten Jahr komplett für Covid umgewidmet worden. Und da konnten wir 23.000 Euro an Handelspartnerorganisationen zahlen. Dann haben wir gemeinsam mit unserem Gesellschafter Miserior ein Spendenkonto ins Leben gerufen und um die Partnerorganisation zu unterstützen. Das ist auch immer noch aktiv, das Konto, kleiner Werbeblock. Und da sind im Moment mehr als 40.000 Euro schon zusammengekommen, inklusive der 15.000 Euro Eigenanteil von der GEPA. Dann haben wir ja im letzten Jahr über das Forum Fairer Handel und in Kooperation mit BMZ und GIZ finanzielle Unterstützung mit dem sogenannten Covid-Nothilfefonds bekommen können. Und da konnten an GEPA-Handelspartner im Lebensmittelbereich im letzten Jahr 1,1 Millionen Euro gezahlt werden. Und ganz wichtig war für uns auch die Aktion vom Weltladendachverband, Hashtag Fairwertsteuer, weil da die Unterstützung an Handwerksorganisationen gegangen ist. Und da konnten wir dann für Handelspartner der GEPA 77.000 Euro auch bekommen.
Fazit Andrea Fütterer.
Ja, was wir in dem letzten Jahr, in den letzten Monaten gesehen haben, und das ist ja auch nicht wirklich neu, ist, dass die Corona-Krise und die Klimakrise eben stark zusammenhängen und sich leider auch potenzieren. Und was wir in den letzten Monaten also gelernt und zum Teil auch bestätigt bekommen haben, sowohl bezüglich der Klimakrise als auch der Corona-Krise, fairer Handel ist Teil der Lösung. Wir sind natürlich nicht die Lösung und können es auch nicht alleine schaffen, aber definitiv ist der faire Handel Teil der Lösung, besonders auch, weil wir Kleinproduzentinnen bei der Anpassung an den Klimawandel und die Klimakrise unterstützen, weil wir kleinbäuerliche und ökologische Landwirtschaft fördern, die klimafreundlicher ist, und weil die fairen Lieferketten, wie wir jetzt im konkreten Alltag immer weiter sehen, eine größere Krisenresilienz haben. Und was für uns ja die Basis unserer ganzen Arbeit ist, wir wollen gemeinsam aus der Krise kommen. Das sind unsere gelebten Partnerschaften und unsere Lieferketten. Wir wollen nicht, dass irgendjemand abgehängt wird oder verliert, sondern die große Hoffnung ist, dass wir alle im fairen Handel gemeinsam aus der Krise rauskommen.
Das war Andrea Fütterer, Leiterin der Abteilung Grundsatz und Politik auf der Jahrespressekonferenz der GEPA.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Der Name Transfair, Verein zur Förderung des fairen Handels in der einen Welt e.V., ist Geschichte. Die Mitgliederversammlung des Vereins beschloss Mitte Juni die Umbenennung in Fairtrade Deutschland e.V. Transfair war und nun Fairtrade Deutschland ist der Verein, der das Fairtrade-Siegel vergibt Und um den geht es im folgenden Beitrag. Wir waren auch hier dabei bei der Jahrespressekonferenz. Im Fokus dort natürlich die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den fairen Handel hierzulande. Die hat, wie wir schon hören konnten, zwar für Turbulenzen gesorgt, aber sowohl der Weltladen München als auch die GEPA sind bisher gut durch die Krise gekommen. Dieter Overath, Vorstandsvorsitzender von Fairtrade Deutschland, schildert nun, welche Folgen die Krise auf die Produzentinnen hat und welche Unterstützung der faire Handel leisten kann. Zunächst aber hören wir von Dieter Overath, wie sich der faire Handel bzw. der Handel mit Produkten mit dem Fairtrade-Siegel im Corona-Jahr 2020 hierzulande entwickelt hat.
Also die Pandemie hat Folgen hinterlassen und das erste Mal nach 20 Jahren haben wir kleine Rückgänge. Also sprich, es gibt eine Delle von 5%, die dazu geführt hat, dass wir bei den Umsätzen knapp unter 2 Milliarden liegen. Und das hat vor allen Dingen mit zwei Bereichen zu tun, die ja für alle maßgeblich zu Rückgängen geführt haben, nämlich zum einen der Außerhausbereich. Hier waren wir in den letzten Jahren extrem erfolgreich. Universitätsmensen, Betriebskantinen, Verkehrsgastronomie wie die Bundesbahn und Co. Wenn alles stillsteht, wird dann natürlich auch weniger Kaffee getrunken, zum Beispiel. Also von daher haben wir hier Rückgänge von rund 30% erzielt. Der zweite Bereich, den es getroffen hat, wie bei allen, ist eben Textilien und Baumwolle. Wenn die Geschäfte zu sind im Textilbereich, wird auch entsprechend weniger gekauft. Also insofern haben wir hier Rückgänge von 30% erzielt. Sprich, es sind 15,5 Millionen Textilien mit Fairtrade-Baumwolle gekauft worden. Das, was aber trotzdem erfolgreich im Textilbereich gelaufen ist, ist die Berufsbekleidung. Also hier hat es wirklich weitere Umstellungen gegeben. Ich nenne jetzt mal drei Beispiele von vielen. Obi hat ihre Arbeitsbekleidung umgestellt, Norma, der Händler, aber eben auch die Berliner Verkehrsbetriebe, die komplett auf faire Berufsbekleidung gegangen sind. Ja, es gab einen weiteren Grund für Rückgänge neben der Pandemie, und zwar waren das die Bananen. Vielleicht zur Erinnerung, in 2019 hat Lidl, ich würde fast sagen spektakulär, eine Umstellung gehabt, nämlich dass sie zu 100% nur noch Fairtrade Bananen angeboten haben. Das war sehr aufsehenerregend. Es hat allerdings in der Folge zu Preiskämpfen geführt in dem sogenannten Preiseinstiegsbereich. Das heißt, die Bananenpreise, die ja ohnehin sehr niedrig sind in unserem Land, sind dann teilweise auf 77 oder 88 Cent das Kilo zurückgegangen. Und deswegen hat Lidl seine Entscheidung nicht komplett zurückgenommen, sondern hat eben auch eine sogenannte Preiseinstiegsbanane mit eingeführt. Und das hat eben unseren Bananenvolumen um 14% reduziert.
Das wäre es dann auch schon mit den schlechten Nachrichten gewesen, sagt Dieter Overath. Denn insgesamt, so der Vorstandsvorsitzende von Fairtrade Deutschland, gäbe es eine positive Entwicklung.
Da möchte ich eine Reihe von Beispielen nennen, die zeigen, dass der Zuspruch zu Fairtrade-Produkten nicht zurückgegangen ist, dass es viele neue Produkte gegeben hat, dass wir breitere Konsumentenkreise erreicht haben. Und da, wo Fairtrade verfügbar ist, hat es auch ein Wachstum gegeben. Und ich fange mit unserem originärsten Produkt an, der DNA des fairen Handels, dem Kaffee. Hier haben wir um 6% zugenommen und haben dabei die magische 5% Marktanteilsmarke durchbrochen. Und das ist, denke ich, wieder ein wichtiger Meilenstein, dass wir mit dem Produkt, mit dem wir am meisten verortet werden, eben auch trotz Schließung der Gastronomiebereiche um 6% zugelegt haben. Der Zucker hat um 31% zugelegt, der Tee um 21%, die Fruchtsäfte plus 4% und die Blumen, hier der berühmte Zehner, und Fairtrade Rosen hat trotz aller Schwierigkeiten in der Logistik im letzten Jahr nochmal um 7% zugelegt. Und es werden inzwischen 507 Millionen Rosen in Deutschland verkauft. Und das ist wirklich eine enorme Menge. Und damit haben wir 33% Marktanteil erzielt. Sprich, jede dritte Rose, die in Deutschland gekauft wird, ist eine Fairtrade Rose. Und das ist für Ostafrika, in dem Falle Kenia und Äthiopien, wirklich eine enorme Unterstützung und hat quasi zu einem Kurzarbeitergeld geführt, wenn eben Boomplantagen geschlossen war, dass die Fairtrade-Prämie hier einen wichtigen Beitrag geleistet hat. Man kann sagen, die Menschen haben nachhaltiger konsumiert. Sie haben es sich mit Fairtrade zu Hause nett gemacht. Ja, sollte nach der Pandemie Deutschland auf die Waage gestellt werden und man dann eine Gewichtszunahme in der Bevölkerung feststellen, dann ist Fairtrade dafür definitiv nicht verantwortlich. Also insofern ist, sage ich mal, der Konsum in vielen für uns wichtigen Produkten und für die Produzenten gestiegen. Ein wichtiger Aspekt ist, dass das Wachstum in Europa maßgeblich mit deutschen Lizenznehmern zu tun hat und allen voran die Händler. Also Aldi, Lidl, Rewe, Penny, Kaufland sind ja auch im europäischen Ausland aktiv und haben dort ihre eigenen Marken, so wie sie das in Deutschland sukzessive auch gemacht haben, auch umgestellt. Sprich, das Wachstum in Frankreich, in Irland, in Polen, in Rumänien, in all diesen Ländern hat damit zu tun, dass die Eigenmarken bei Kaffee, Schokolade oder auch die Bananen entsprechend umgestellt wurden. Und alleine bei Kakao sind zusätzlich über 70.000 Tonnen im europäischen Ausland von deutschen Händlern verkauft worden. Und das ist ein enormer Push, den das in das Fairtrade-System gebracht hat. Das, was Fairtrade weiterhin voranbringt, wir haben letzte Woche unsere neuen Bekanntheitszahlen bekommen und auch hier haben wir mit 90% eine magische Marke geknackt. Es gibt in Deutschland kein anderes Nachhaltigkeitssiegel, was annähernd so bekannt ist wie das Fairtrade-Siegel. Eine Besonderheit ist auch zu erwähnen, dass 60% aller Produkte, die unter Fairtrade verkauft werden, gleichzeitig auch biologisch sind. Das heißt, die Konsumentinnen und Konsumenten wollen, glaube ich, ein komplett faires Produkt haben mit einer Umweltkomponente und eben auch mit sozialer Gerechtigkeit im globalen Süden. Und das ist schon auch eine Besonderheit, dass der Anteil von Bio auf dem deutschen Markt sehr hoch ist.
Klingt wie eine Erfolgsgeschichte. Trotzdem ist nicht alles eitel Sonnenschein. Wir haben es vorhin schon gehört, zum Beispiel der Rückgang bei den Bananen oder bei der Außerhausverpflegung sowie beim Bereich Fair Fashion. Und große Sorgen macht Dieter Overath von Fairtrade Deutschland auch der Preisverfall beim Kakao.
Wir haben in den letzten Wochen mit einem Schlag 25% geringere Kakaopreise. Und dies ist, was die Menschen in Westafrika, in der Elfenbeinküste und Ghana angeht, die eh schon unterhalb der Armutsgrenze leben, ist das wirklich ein wahnsinniger Impact zum Negativen. Und das steht eigentlich im Kontrast zu der sogenannten CSR-Prosa, sprich dem Verlautbarung der großen Süßwarenkonzerne, die sich ja vordergründig gegen Kinderarbeit engagieren, die Armutsbekämpfung vorantreiben wollen. Dafür gibt es viele Wordings, die suggerieren, dass hier die Süßwarenindustrie mit gutem Beispiel vorangeht. Aber genau das Gegenteil passiert. Dass es auch anders geht, können wir hier mit einem Blick auf die Fairtrade-Schokolade richten, wo viele Händler und Akteure sogar noch mit einem Fairtrade-Aufschlag Richtung Living Income gehen. Das heißt, sie gehen über den Fairtrade-Mindestpreis und die Fairtrade-Prämie hinaus, um ein Zeichen zu setzen, dass in der Armutsbekämpfung in Westafrika wir viel mehr tun müssen. Und deswegen sind wir froh, dass diese Schokoladen sukzessiv auf den Markt kommen. Und das ist für mich auch noch ein kleiner Ausblick auf dieses Jahr. Und wir sind voller Zuversicht und haben im ersten Quartal eigentlich auch schon klare Signale. Wir werden die Delle nicht nur ausbügeln, sondern wir werden in diesem Jahr auch wieder ein klares Plus hinbekommen. Und das hat zum einen mit vielen neuen Produkten zu tun, die auf den Markt kommen. Also unsere Lizenznehmer sind zuversichtlich. Es hat damit zu tun, dass der nachhaltige Konsum und die Nachdenklichkeit, die die Pandemie mit sich gebracht hat, definitiv nicht nach der Pandemie zu Ende sein wird. Also von daher sind alle Zeichen darauf gerichtet, dass es bei der nächsten Jahrespressekonferenz, soweit sind wir noch nicht, Aber diese Delle wird dann definitiv nicht sein, weil eben auch junge Konsumentenschichten mit ganz anderen Ansprüchen eben an ihren Einkauf gehen. Und die Industrie und der Handel werden noch merken, dass sie sich in diesem Punkt wirklich definitiv auch ein Stück verändern müssen.
Auch die Billigbananen sind und bleiben für Dieter Overath ein Ärgernis.
Ich hoffe, dass das, was ich eben bei den Bananen als Rückgängen dargestellt habe, diese sogenannte unter 1-Euro-Banane, müssten wir uns eigentlich alle schämen wie ein Produkt, was von 12.000 Kilometer entfernt hierher kommt, was sehr viel Arbeit im Anbau hat, für unter 1 Euro verkauft wird. Ich habe heute Morgen mal geschaut, wie sind so die Preise in anderen Ländern. Und ich nenne jetzt mal Beispiele in Osteuropa, wo in Usbekistan oder in Russland ein Kilo Bananen 1,50 Euro oder mehr kostet, die preiswerteste Banane. Und das wird von Menschen gekauft, die in ihren Lebensverhältnissen, weiß Gott, schwieriger dran sind, wie das bei uns ist. Also insofern ist es an der Zeit, dass wir so viel Verantwortungsbewusstsein entwickeln und auch der Handel, dass diese Billigpreise, wie wir sie vor allen Dingen bei Bananen haben, in diesem Jahr sukzessive weggehen. Und ich bin gespannt, ob ich bei der Pressekonferenz im nächsten Jahr sagen kann, wir hatten übrigens weniger Billigbananen unter 1 Euro, weil Billigbananen definitiv Armut erzeugen in den Anbauländern. Damit kann man nicht nachhaltig produzieren.
Insgesamt aber zieht Dieter Overath eine positive Bilanz.
Wir sind weiterhin, und da sind wir auch ein Stück stolz drauf, das wichtigste Absatzland für Fairtrade weltweit. Also insofern, trotz der kleinen Delle, sind wir für das internationale System und vor allen Dingen die Aktivitäten deutscher Händler, die eben auch weltweit agieren, sind ein wichtiger Beitrag.
Wir haben es von Dieter Overath, Vorstandsvorsitzender von Fairtrade Deutschland, gehört, dass sich trotz oder gerade wegen der Corona-Pandemie der Trend zu einem nachhaltigen und sozialen Konsum verstärkt hat. Das Gleiche hat am Beginn der Sendung Leonie Müller vom Weltladen München in Haidhausen gesagt und bei der GEPA, dem größten europäischen Importeur fair gehandelter Lebensmittel und Handwerksprodukte, war es ähnlich. Das ist eigentlich sehr erfreulich. Trotzdem sind die Folgen der Corona-Pandemie wenig erfreulich, das ist im fairen Handel nicht anders. Und natürlich trifft die Corona-Krise die Menschen in Deutschland hart. Noch härter aber trifft sie die Menschen im globalen Süden. Deswegen bietet der faire Handel mit Mindestpreisen und langfristigen Verträgen Stabilität in der Krise. So erhalten die Produzentinnenorganisationen deswegen zusätzlich einen Aufschlag, die sogenannte Fairtrade-Prämie. Die Prämie dürfe in der Pandemie als Ausgleich für Einkommenseinbrüche ausgezahlt werden. Das berichtet Niangoi Nyong'o, globale CEO von Fairtrade International, online auf der Pressekonferenz von Fairtrade Deutschland. Durch Fairtrade-Verkäufe in den deutschen Markt seien allein 38 Millionen Euro an Prämien erwirtschaftet worden. Insgesamt 15 Millionen Euro stünden zudem aus einem Corona-Hilfsfonds für Nothilfe und Resilienz zur Verfügung. Gelder aus Eigenmitteln des globalen Fairtrade-Netzwerks und von externen Geldgebern, darunter das Bundesministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit, so Niangoi Nyong'o, CEO von Fairtrade International. Zurück nach Deutschland. Im Superwahljahr fordert Fairtrade Deutschland einen fairen Aufbruch. Die Politik hierzulande soll sich gezielt für den fairen Handel einsetzen. Menschenrechte in globalen Lieferketten, Löhne und Einkommen, die ein menschenwürdiges Leben ermöglichen, sicherstellen. Ebenso müsse die Bundesregierung sowohl an die Klimakrise als auch an die globalen Folgen der Pandemie entschieden rangehen. Noch einmal Dieter Overath.
Da müssen wir in einem doch bei allem Dilemmata reichen Land wirklich mehr Beiträge leisten. Und das ist die Diskussion, die wir hier auch auf gesellschaftlicher Ebene weiter in Gang bringen. In welcher Welt wollen wir leben und welche Beiträge sollen dazu geleistet werden? Und da ist der nachhaltige Konsum ein wichtiger Faktor. Aber nicht nur in CSR-Berichten darüber schreiben, dass man in 2050 dies oder in 2030 jenes bewerkstelligen möchte, sondern die Frage ist aktuell jetzt. Die Süßwarenindustrie muss ihr Verhalten, ihr Einkaufsverhalten ändern. Und da reden wir ähnlich wie bei Bananen über Preise. Wenn die Preise vor Ort nicht steigen und damit auch endlich ein höheres Einkommen generiert wird, weil unter einem Dollar Durchschnittseinkommen in Westafrika kommt man definitiv nicht mit in die Runden. Und das gilt für Bananenbauer in Guatemala, in Ecuador ähnlich. Und dieser Hebel muss jetzt mal mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit gezündet werden und nicht immer nur ein Vertrösten auf eine Zukunft, die irgendwann besser ist. Also insofern ist das unser klarer Appell, aber eben auch nicht nur der Appell, sondern dass wir in unseren Kampagnen immer andocken an lokalen Konsum, was kann man selber machen, wie kann man in der öffentlichen Beschaffung dafür sorgen, dass irgendwann eben egal, ob wir über Polizeiuniformen reden, über Bettwäsche in Kliniken und, wo eben auch entsprechend faire Baumwolle eingesetzt wird, dass man konkrete Schritte gehen kann. Also die Hauptbotschaft ist, Ausbeutung ist ein Auslaufmodell. Kinderarbeit ist definitiv ein Auslaufmodell. Man wird es aber nicht über Prosa lösen, sondern nur über tatsächliches Handeln. Und da sind Konsumenten, Politik und Wirtschaft gleichsam gefordert und nicht in der Verantwortung einen Verschiebebahnhof machen, indem man sagt, macht ihr das erst und dann können wir agieren. Und in diesem, wie ich finde, wichtigen Diskurs werden wir agieren, weil sie werden Kinderarbeit nicht bewältigen können, wenn die Eltern nicht mehr verdienen. Gesetze helfen nicht weiter, die sind wichtig, aber es muss konkret an der Einkommenssituation gearbeitet werden. Also insofern ist das, was wir mit dem Beispiel der Schokolade haben, ein erster Schritt. Diese Schritte müssen mit einer größeren Geschwindigkeit weitergehen. Wir haben tolle Produkte. Jeder isst gerne Bananen und trinkt Kaffee, Tee und so weiter. Und die Wertschätzung gegenüber diesen Produkten, die unser Leben ja so schön machen, sollte auch so weit gehen, dass diejenigen, die uns diese Produkte produzieren oder herstellen, mit verdammt viel Arbeit, dass es denen definitiv besser geht. Und wenn ich aktuell die Zahl sehe, wie die Impfgerechtigkeit auf globaler Ebene ist und dass mal gerade 0,3% der verfügbaren Impfdosen in Afrika angekommen sind, dann ist das ein weiteres Beispiel dafür, wir müssen global mehr Verantwortung entwickeln und unser Verhalten ändern, weil sonst werden wir weder das Klimaproblem lösen noch das Pandemieproblem. Auch wenn wir hier in Deutschland 60% oder 70% Impfquote im Sommer kriegen, wird die Pandemie nur gelöst sein, wenn im globalen Süden mit der gleichen Geschwindigkeit irgendwann auch geimpft wird. Und dafür braucht man Infrastrukturen und Fairtrade arbeitet daran, durch stabile Organisationen eben entsprechend dort zu agieren.
Soweit Dieter Overath, Vorstandsvorsitzender von Fairtrade Deutschland. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Zusammenfassend lässt sich sagen, das, was wir in der vergangenen Stunde gehört haben, belegt, der faire Handel wirkt und funktioniert. Auch in der Krise. Und so sollte es sein. Am Mikrofon verabschiedet sich Dietmar Freitsmiedl, der für die vergangene Stunde auch verantwortlich war.